Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Südafrika, Namibia, Simbabwe und Botswana. Das sind die Länder, über die Jana Gent als ARD-SWR-Hörfunkkorrespondentin seit 4 Jahren berichtet. Entsprechend breit ist die Themenpalette und entsprechend groß sind die Möglichkeiten, Menschen zu porträtieren, die so ganz anders leben als wir. Das alles beherrschende Thema des letzten Jahres in Südafrika war wenig überraschend Corona und ist aktuell die südafrikanische Impfstrategie.
Am Montag diese Woche, da sind die allerersten Impfdosen angekommen in Südafrika aus Indien von AstraZeneca. Und die werden, das steht zumindest fest, an Mitarbeiter im Gesundheitswesen verimpft. Weiter gehen die Pläne dann aber noch nicht. Es gibt Theorien, wie das dann passieren soll. Aber ich glaube, das wird alles noch entstehen müssen, wenn neue Impfdosen kommen. Aber auch das wird ja noch eine Weile dauern.
In den Medien passiert da ganz viel. Da gibt es zum Beispiel ein Video von einem südafrikanischen Chor, der sehr bekannt ist. Hier ist ein kurzes Zuspiel. Und Jana, die machen hiermit aufmerksam auf die Impfkampagne. Wir verstehen jetzt natürlich gar nichts. Du kannst das aufklären.
Ja, genau, die singen quasi ja auch, Leute, lasst euch impfen, da ist überhaupt nichts Schlimmes dabei. Ja, also das singen die. Der Lobo Youth Choir, das ist so ein Jugendchor aus Limpopo, einer nördlichen Provinz in Südafrika. Die kommen aus einem kleinen Dorf und haben einfach eine Riesengeschichte hinter sich. Früher misshandelte Kinder, denen dann ein Chorleiter quasi einen Chor geboten hat, damit sie eine Aufgabe haben. Die haben dann Shows in den USA gemacht, waren dort sehr erfolgreich und die sind jetzt auch in Südafrika populär und haben dann solche Videos zum Beispiel, stellen die dann auf Twitter und in soziale Netzwerke, damit die Leute ihre Verschwörungstheorien mal so ein bisschen in den Hintergrund schieben.
Ja, jetzt gibt es ja vielfach die Sorge, weil es Langzeitstudien einfach nicht gibt. Und deshalb sind viele Menschen hier wie da einfach skeptisch. Wie verhält sich das in Südafrika?
Ja, in Südafrika ist das überhaupt nicht anders. Also es gibt hier auch total skeptische Menschen und welche, die sehr, sehr, sehr vorsichtig sind. Hier gibt es wirklich Theorien, also nicht nur in Südafrika, auch in den angrenzenden Ländern. In Simbabwe ist das quasi noch mehr Thema als die Impfung selbst, dass man dadurch blind werden könnte, dass man dadurch irgendwie krank werden könnte, dass vielleicht die Unfruchtbarkeit kommt. Also es gibt wirklich ganz verwegene Gedanken. Die Leute vertrauen dem nicht wirklich. Also viele zumindest sehen sich dann als Versuchskaninchen.
Im März vergangenen Jahres wurde ja in Südafrika bereits ein harter Lockdown verhängt. Dann wurde wieder gelockert. Es gibt da so einen 5-Level-Plan. Jetzt sagte bei uns neulich jemand, die Resilienz in der Bevölkerung sei langsam aufgebraucht. Und es gibt mehr Stimmen, die die Einschränkung nicht mehr tragen wollen, weil viele Menschen natürlich auch wirtschaftlich in ihrer Existenz bedroht sind. Wie macht sich das in Südafrika bemerkbar?
In Südafrika gibt es erstaunlicherweise überhaupt keine Demonstrationen und es gibt nichts Großes oder nicht wirklich jetzt die wirklich Kampagnen auch in sozialen Netzwerken. Es gibt natürlich Menschen, die drunter leiden. Es gibt sehr viele, die ihre Arbeit verloren haben. Es gibt Menschen, die mussten ihre Kinder von Schulen abmelden, weil sie die Schulgebühren nicht mehr zahlen können und weil sie ihre Arbeit verloren hatten. Es gibt wirklich furchtbare Geschichten. Restaurants und Gästehäuser haben geschlossen, ihre Mitarbeiter entlassen. Und trotzdem sagen die Menschen, wir müssen da durch. Der Feind Nummer 1 ist das Virus. Und es ist sehr erstaunlich, dass die sich zumindest weitgehend, ne, es gibt immer auch Ausnahmen in Südafrika, aber weitgehend an die Regelungen halten.
Ja, vielleicht, weil Afrika da mehr Erfahrung hat hinsichtlich Ebola und anderen Epidemien?
Ja, das kann schon sein. Die sind erfahren mit Malaria und mit Tuberkulose. Es gibt hier wirklich extrem viele andere Epidemien, die grassiert sind. Und sie sind vielleicht aber auch generell leidensfähiger. Und die regen sich über viele Dinge nicht auf, weil sie einfach viel, viel existenziellere Krisen wie Kriege und AIDS, das kennen die ja alles. Und das betrifft sie persönlich.
SWR 1 Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit einer Frau, die für die Sendung aus Johannesburg zugeschaltet war, die SWR-Kollegin Jana Gentz. Sie ist seit 4 Jahren ARD-Hörfunkkorrespondentin für Südafrika und schon ganz lange fasziniert von diesem schönen und schwierigen Land.
Oh, in meinem persönlichen Fall hat das verflixt früh angefangen, als ich 8 Jahre alt war und wir in der Schule Bilder mit schwarzen und weißen Menschen malten, Free Mandela drüber schrieben und ich als 8-Jährige nicht Englisch sprechend fragte, was das bedeuten sollte. Und da fing es an, als ich das als Kind erstmal nur furchtbar ungerecht fand und mich dann immer weiter reingegraben habe, mehr gelesen habe und irgendwann eben zum Studium nach Südafrika ging und dann in Kapstadt studiert habe.
Nelson Mandela gilt ja nach wie vor als Symbolfigur für Freiheit und Gerechtigkeit. Du bist ihm dann sogar persönlich begegnet. Ich könnte mir vorstellen, für dich ging damals dann ein absoluter Traum in Erfüllung.
das ist im Grunde mehr als ein Traum gewesen damals. Ne? Ich war Anfang 20 Studentin, also Studentin aus Deutschland, International Student nannte sich das an der Universität Kapstadt. Und etwas, womit man ja niemals gerechnet haben würde. Er war Präsident zu der Zeit, als ich da studierte. Und niemand ging jemals davon aus, dass man einem solchen Menschen auf offener Straße begegnen würde. Aber genau das ist mir ja passiert.
Was war das für eine Begegnung?
Ich war einkaufen, ganz normal in einem Supermarkt und kam in beiden Händen taschentragend da wieder raus und auf der gegenüberliegenden Straßenseite, da stand halt ein Mann, der aussah wie Nelson Mandela und der sprach mit einem Bettler. Und ich stand da, glaube ich, 3 Minuten irgendwie völlig fassungslos, bevor ich dann, weil ich nirgendwo einen Sicherheitsmenschen sah, weil ich nirgendwo andere Leute sah, die um ihn rumstanden, mir dann doch ein Herz gefasst habe und gedacht habe, komm, jetzt gehe ich mal rüber. Und dann habe ich ihn einfach angesprochen, Entschuldigung, sind Sie zufällig Nelson Rolihlahla Mandela? Und er lachte wahrscheinlich, weil meine Aussprache so gruselig war damals, seines afrikanischen Namens und sagte, ja, das bin zufällig ich. Und so kamen wir ins Gespräch, weil ich ihn fragte, was er dort machte ohne Sicherheitskräfte. Und er mir erzählte, dass er halt sich gern mal wegstibitze von seinen Sicherheitskräften, die dann auch immer ziemlich sauer auf ihn wären. Und er mich aber sofort auch fragte, wie ich als internationale Studentin, wie ich denn sein Land empfinden würde. Und das hat mich ja auch völlig weggehauen, dass er mich nach meiner Meinung über Südafrika fragte.
Ja, es klingt einfach nach einer sehr prägenden Begegnung, ne?
Das war es wirklich. Also einem Menschen, der so eine Geschichte hat und der so weltbekannt war, einfach zu begegnen, der einen aber auch als Person sieht und auch ernst nimmt und mit einem darüber reden möchte, wie das eigene Land ist, wo ich selbst halt die Probleme und das Gute eben in Südafrika sah, das geht unter die Haut, weil man sich ernst genommen und gesehen fühlt. Und mir geht es ja auch jetzt so. Im Grunde gibt es so viele Menschen, die ihre Begegnungen mit Nelson Mandela hatten. Und egal, was die erzählen, ob Nelson Mandela irgendwo mal ein Kind in der Menge in den Arm genommen hat oder ob er einfach mit anderen Menschen an der Straße stand und denen einfach die Hand schüttelte und kurz mit ihnen ins Gespräch kam, dass alle Leute immer das Gleiche erzählen, dass er ein offener und interessierter Mensch war, der wirklich allen zugehört hat.
Bernhard Weber-Rossa kommt aus Stuttgart und ging vor fast 20 Jahren nach Brasilien. Als MC Gringo macht er Musik in den Armenvierteln von Rio de Janeiro. Mit seiner Frau und den beiden Kindern wohnte er zeitweise zumindest auch in den Favelas und erlebte Gewalt, Drogen und Bandenkriminalität.
Dort ist halt immer alles gleich mit Knarre. Die Knarre ist präsent.
Du hattest auch eine?
Ich hatte keine Knarre.
Nicht?
Nee.
Warum nicht?
Das ist ein Krieg zwischen Polizei und Drogenhandel. Die Leute, die da dazwischen sind, brauchen eigentlich keine Knarre. Und ich sage jetzt mal, in irgendeiner Form war man natürlich in der Favela auch sicherer als unten.
Warum?
Ja, weil man die Haustüre zu... Ich konnte die Haustüre offen lassen, wo ich gelebt habe. Wenn da mal jemand reingehen würde und was klauen würde, die haben ja Gesetze, die funktionieren in irgendeiner Art, die Drogenhändler. Und das sind halt die Gesetze, die unten in der Stadt nicht herrschen.
Aber wenn man Gefahr läuft, in eine Schießerei zu geraten, dann muss man ja irgendein Gespür entwickeln, ja, sich in bestimmten Situationen zurückzuziehen oder zurückzunehmen.
Total. Ja? Da kriegt dann einen siebten Sinn, das...
Was war die gefährlichste Situation, die du erlebt hast diesbezüglich?
Es waren schon viele, also es waren extrem viele. Also einmal hat eine Drogenbande, eine andere, unsere Favela angegriffen und dadurch, dass wir im obersten Haus waren, haben die halt die Granaten über unser Haus geworfen und haben halt die eigentlich, wo uns verteidigen sollten, also die Drogen haben die eigene Bande Richtung unsere Häuser geschossen und da... Es ist natürlich unangenehm, wenn man sich auf die Tochter, auf die Kinder drauflegt, dass wenn eine Kugel trifft, dass die nicht die Kinder trifft, sondern einen selbst. Und das sind natürlich Momente, wo man extremst reflektiert, wo dann auch vielleicht ein Schandgefühl danach aufkommt, dass man sich schämt, was man eigentlich der Familie zumutet. Das war wahrscheinlich...
Bist du mal körperlich attackiert worden? Hätte jemand mal eine Knarre irgendwie an den Kopf gehalten?
Nee. Ich muss sagen, also mir ist nie was passiert in Brasilien. Mir ist nie was passiert.
Wie hast du oder wie habt ihr es als Familie mit den Kindern gemacht, die ja dann irgendwie auch mal in die Schule müssen oder vielleicht mal einen Freund besuchen wollen?
Das ist halt
immer
schon total,
in Begleitung.
Das ist schon total anders. Also in Brasilien, da geht das Kind nicht allein in die Schule. Das sind schon krasse. Also wir wohnen jetzt in Berlin, Neukölln, natürlich innerhalb von Deutschland. Neukölln hat ja auch nicht den besten Ruf. Aber es ist schon krass, dass die Kinder da halt nicht allein in die Schule können. Sogar den Großen mit 13, 14 habe ich den ab und zu noch abgeholt.
Es hat diese soziale Absicherung für dich, für dein Leben, für deine Familie so nicht gegeben. Du hast vorhin auch erzählt, das Gefühl, irgendwie nicht mehr Fleisch für alle kaufen zu können, sondern nur noch für die Kinder? Wie oft warst du dann an dem Punkt, alles hinzuschmeißen und doch nach Deutschland zurückzugehen?
Nie, komischerweise. Für mich war es irgendwann, ich war so ein Tunnelblick drin, ja. Und irgendwie wollte ich auch immer wieder einen Hit raushauen. Das ist schon was, da kann man schon süchtig danach werden. Also da auch in der Bühne stehen, auf der Bühne zu stehen in Brasilien, zu einer Favela, das ist ein Gefühl, das ist schwierig zu beschreiben. Das sind ja Boxengassen, das kennen wir sonst nur aus Jamaika. Das ist ein Wahnsinnsgefühl, wenn man da gefeiert wird. Und wenn man auch weiß, man ist der einzige Ausländer, irgendwann spricht man ja dann auch noch den Slang von denen, den Dialekt und so, dann ist man schon sowas. Ja, aber ich wollte eigentlich nicht als Spaßvogel dienen, aber wahrscheinlich ist es schwierig, nicht ein Spaßvogel zu sein. Die wollen kein ernstes Profil dann von den Leuten.
Es gibt zwei Ergebnisse, die sich ins kollektive Gedächtnis deutscher Fußballfans eingebrannt haben. Das 0:2 gegen Brasilien im WM-Finale 2002 und das 7:1 im Halbfinale 2014. Das erste Spiel hat der Musiker Bernhard Weber-Rossa zu Hause in Stuttgart gesehen, das zweite in seiner neuen Heimat Brasilien.
Zu dem Zeitpunkt war ich schon engagiert vom deutschen Konsulat, weil ich ein Lied hatte, Deutscher Fußball ist geil, hieß es. Und das Suspekte daran war, dass es ein deutscher Text war und mit portugiesischen Einlagen, aber dass es in Brasilien größere Erfolg war, weil ich erstens dort war und zweitens es aus irgendwelchen bizarren Gründen von der GEMA aus gesperrt war, auf YouTube zu laufen, das Video. Aha. Da war dann sogar die Bild-Zeitung, hat mich sogar in der Favela besucht, zweimal. Und es war dann echt so extrem, dass es in Deutschland nicht durchgerockt ist und in Brasilien so abging. Und zum Beispiel nach dem 7:1, das habe ich angeguckt, dann auch am Strand. Und
wie war
dann,
das für dich, das 7:1?
Meine Tochter hat gesagt, Papa, was machst du da? Ich habe gesagt, das bin ich, das ist die Mannschaft. Meine Familie war ja für Brasilien, die sind ja alles Brasilianer. Und dann habe ich in der Halbzeit da wieder eine Show gehabt. Also ich habe vor dem Spiel eine Show gehabt, in der Halbzeit und dann danach nochmal am Kiosk der deutschen Fans an der Copacabana. Und das war dann schon so ein bisschen, ja, wie so Ballermann-Flair irgendwie. Ja. Und da habe ich einen Song runtergerockt, den alle Brasilianer gekannt haben, weil der da hoch und runter gelaufen ist.
Wobei dieses 1:7 aus brasilianischer Sicht, glaube ich, für die Nation brutal gewesen war.
Wenn man jetzt in Brasilien sagt, man ist Deutscher, dann sagen die immer Sergio 7:1 als erstes bis heute. Ich sage, für uns war das der Weg ins Finale, aber für die war das bestimmt von der Bedeutung her viel mehr wie für die Deutschen.
Wie hast du die Menschen da erlebt? Haben die geheult? Waren die fertig? Waren die kaputt, depressiv?
Die haben ja gedacht, die gewinnen das ganz locker. Die haben ja überhaupt nicht geguckt, wer der Gegner ist, wer Deutschland ist. Die haben gedacht, sie schweben auf Wolke 7. Die waren nicht unbedingt bescheiden.
Hast du ein Spiel dieser WM in dem Stadion gesehen?
Ich habe nur Shows gehabt. Ich war die ganze Zeit auf der Bühne. Zum Glück, aber für mich war es schön. Das war für mich eine Riesenzeit.
Ja, ich frage deshalb, weil da hat es ja auch halbleeres Stadien deshalb gegeben, weil die Eintrittspreise enorm teuer waren und dieses Versprechen, das die brasilianische Regierung und auch die FIFA gegeben hat, den Menschen in Brasilien geht es mit dieser WM prima, so glaube ich nicht eingetroffen ist.
Die Brasilianer wollen nur ein Spiel von Brasilien sehen. Also die wollen nicht Spanien gegen Chile sehen, das interessiert nicht. Brasilianer wollen Brasilien sehen. Bestimmt auch ein Grund für die halbleeren Stadien. Aber natürlich waren die Eintrittspreise viel zu hoch. Natürlich ist Brasilien natürlich ein Land, wo eine extreme Spanne hat, natürlich ja, im Sozialen.
Hat es den Brasilianern irgendwas gebracht infolge dieser WM?
Nee, da kann ich auch zum Beispiel für mich das beste Beispiel zu sehen, was das für ein Versagen war, der sogenannte Teleférico. Das war eine Seilbahn von österreichischen Unternehmen, die gebaut wurde für fast 1 Milliarde Reais. Und die ist dann kurz danach nicht mehr gefahren. Das war einfach ein Riesenprojekt, das wurde da aus dem Hut gezogen und es war so imposant und so riesengroß. Das waren unglaubliche Stationen, wie ein Skilift hauen die mitten in eine Favela rein. Mhm. Und als sie das denen dann genommen haben, dann sage ich doch, was ist denn schlimmer, wenn man dem Hund einen Knochen gibt und wegnimmt oder wenn der Hund nie den Knochen sieht und gar nicht weiß, dass es den gibt. Es war hundsgemein. Und da wurde auch Kohle abgezockt und von daher, es hat wenig gebracht.
SWR1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit einer Frau, die sich als Chemikerin und Virologin bestens mit Corona auskennt. Professor Helga Rübsamen-Chef begann ihre Karriere als Wissenschaftlerin und Forscherin. Sie wurde Managerin und Unternehmerin. Sie ist heute Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und sie ist, was Covid-19 betrifft,
verhalten optimistisch.
Wir haben HIV in den Griff gekriegt. Wir haben 2003 das erste Coronavirus, was ausgebrochen ist, nach nur 8000 Infektionen in den Griff gekriegt. Also ich glaube schon, dass die Wissenschaft sehr viel kann. Aber man muss natürlich sagen, das jetzige Coronavirus, das SARS-CoV-2, ist ansteckender und damit schwieriger beherrschbar.
Und jetzt gibt es auch die Mutationen, die natürlich für viele Fragestellungen sorgen. Ein Fahrplan für die Impfungen ist heute Nachmittag Thema auf dem Impfgipfel. Die Impfstoffknappheit kommt dazu. Jetzt hieß es, russischer und chinesischer Impfstoff solle zum Einsatz kommen, wenn er zugelassen ist. Jetzt habe ich gestern gelesen, unabhängige Studien sind dazu bisher gar nicht bekannt. Was halten Sie davon, dem Vorschlag von Jens Spahn?
Also ich würde schon zögern. Impfstoffe, wo keine großen Studien vorliegen, die nach, sagen wir, westlichem Standard gemacht sind, zuzulassen. Wobei zum Beispiel die Chinesen heute eine hervorragende Medizin machen und sehr gute Firmen haben. Ja, das kann man gar nicht sagen. Aber es ist schon so, dass es wenig Studien gibt, die bekannt sind. Ich glaube, generell ist im Moment das Thema, wie kommen wir an neue Impfstoffe ran, ein wichtiges Thema. Aber man darf nicht vergessen, dass sie mit allen Viren nur fertig werden, wenn sie eben einen ganzen Strauß von Möglichkeiten haben, wie Medikamente, wie eine vernünftige Diagnostik und wie natürlich auch die Hygienemaßnahmen, die wir jetzt einsetzen, dass man eben alles einsetzen muss. Ich halte es wirklich für schwierig, wenn immer nur Impfstoffe diskutiert werden.
Impfstoff ist ein Ansatz. Können Sie nachvollziehen, dass Menschen durch das Hin und Her das Vertrauen in die Wissenschaft und Politik verlieren?
Ich kann das durchaus nachvollziehen und deswegen glaube ich, dass so ein Gipfel, wie er heute stattfindet, sehr sinnvoll ist. Man hätte wahrscheinlich schon früher mit den Firmen reden müssen. Da gibt es ja manchmal so Berührungsängste, in meinen Augen völlig zu Unrecht. Die Firmen machen das, was sie machen, aus der Überzeugung, Menschen helfen zu wollen, aber sie müssen auch Geld verdienen.
Sie wären heute vermutlich auch ganz gerne Teilnehmerin des Impfgipfels gewesen, oder?
Hätte mich natürlich interessiert, aber es gibt sicherlich genug andere Fachleute da, die genauso guten Rat geben können.
Welche Perspektive hätten Sie da noch mal ganz konkret einbringen können?
Also was mir im Moment Sorge macht, ist, dass ich den Eindruck habe, das Hase-Igel-Spiel zwischen den Mutanten und dem Impfstoff, aber auch den Medikamenten hat begonnen. Wenn man sich das britische Virus, also die britische Mutante anschaut und sie prüfen bei Leuten, die eine normale Corona-Infektion durchgemacht haben, die Antikörper, dann sind diese Antikörper nur noch ein Drittel so wirksam gegen die Mutante wie gegen den Typ, der Ende letzten Jahres begann, um die Welt zu gehen. Ja?
Heißt, man müsste also dringend anpassen.
Man müsste anpassen und ich denke, das sollte heute auch ein Thema sein des Gipfels, was aber natürlich dazugehört. Sie müssen auch wissen, welcher Subtyp ist wo. Und deswegen halte ich für eine ganz wichtige Maßnahme, die man jetzt auch ergreifen sollte, dass man flächendeckend, also nicht nur in Deutschland, sondern ganz Europa, natürlich müssen das die Amerikaner genauso gut machen, aber da läuft es meines Wissens schon ganz gut, dass man guckt, welche Mutante ist wo. Und dann muss man sich überlegen, die werden relativ schnell über den Globus gehen. Macht es Sinn, global anzupassen oder muss man sogar lokal? Muss man sagen, die Brasilianer haben ja auch eine schwierige Mutante. Brauchen die dann einen anderen Impfstoff als vielleicht Südafrika? Ja?
Die Corona-Krise hat das Versagen der Bildungspolitik endgültig offenbart. Das sagt ein Mann, der in Bayern viele Jahre Direktor eines Gymnasiums war und der seit 3,5 Jahren Präsident des Deutschen Lehrerverbandes ist. Heinz-Peter Meidinger war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster und äußerte sich auch über Homeschooling, über Distanzunterricht, über das Versprechen der Politik, digital nachzurüsten.
Gerade bei der Frage schnelles Internet, und das hängt ja zusammen mit der Abrufung der Mittel des Digitalpakts, hat sich leider wenig verbessert. Also dieses ist ja mittlerweile ein Dreivierteljahr, das da vergangen ist seit dem ersten Lockdown. Da hätte man eigentlich genügend Zeit gehabt, jetzt endlich mal die Digitalpaktmittel abzurufen, Breitband, Glasfaser, WLAN-Ausleuchtung nach vorne zu bringen. Aber da muss man wirklich sagen, da haben Länder und Kommunen häufig geschlafen.
Wenn wir mal beim Notensystem bleiben, welche Note geben Sie dem Krisenmanagement in Sachen Corona-Pandemie?
Ja, also ich bin ein Lehrer, der normalerweise ungern schlechte Noten hergeht, aber da muss ich eine Note mangelhaft hergeben, also eine 5. Ja.
Manche Schüler und Lehrer fühlen sich als Versuchskaninchen. Das beklagte gestern zum Beispiel der Vorsitzende des Bayerischen Lehrerverbands wegen der geplanten Schulöffnung Mitte Februar. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, in der Tat ist es so, dass man bei vielen Entscheidungen über Schulöffnungen und über die Frage Maskenpflicht und nicht, war ja auch lange umkämpft, den Eindruck hatte, dass Schulen sowas sind wie Experimentierfelder. Also man schaut einfach, läuft es oder läuft es nicht, um dann gegenzusteuern. Man muss natürlich sehen, es geht um die Gesundheit von Menschen, übrigens nicht nur von Lehrkräften, sondern natürlich haben wir auch Risikopersonen unter Schülern und in den elterlichen Haushalten. Und da hätte ich mir gewünscht, dass hier dann öfter auf der Grundlage wissenschaftlicher Expertise entschieden worden wäre. Und Vorsicht ist dann natürlich immer besser als Nachsicht.
Und wenn wir jetzt mal konkret drauf schauen, was die schwächeren Schüler angeht, weil die haben ja die größten Nachteile am Ende. Was wird denn für die getan?
Ja, also es ist so, ich glaube, viele Schülerinnen und Schüler, die kommen jetzt mit dem Distanzunterricht einigermaßen gut klar. Der läuft ja jetzt auch unabhängig jetzt vom schnellen Internet etwas besser. Wir haben Leihgeräte, Lehrkräfte sind besser fortgebildet, die Lernplattformen sind besser ausgerüstet worden. Aber wir haben eine Schülergruppe, die wir kaum und schlecht erreichen. Das sind die ganz Jungen, die dann oft, also die Grundschüler, Kita natürlich auch, denen die Eltern nicht helfen können. Das sind die Schüler mit einem speziellen Förderbedarf, Förderschüler, Schüler mit Handicaps, Schüler mit Migrationshintergrund und Sprachförderbedarf, Schüler, die sowieso schlecht motivierbar sind an Brennpunktschulen, und die drohen wir zu verlieren. Also da droht die Schere, die Bildungsungerechtigkeitsschere, weiter aufzugehen.
Jetzt wird ja darüber diskutiert, sobald Lockerungen möglich sind, sollen dann zunächst Grundschüler und die bis zur 6. Klasse wieder in die Schule gehen können. Ist das dann also die richtige Reihenfolge?
Also die Reihenfolge halte ich für richtig. Also sowohl Schülerinnen und Schüler von Abschlussklassen sollten vorrangig, also auf die Vorprüfungen stehen, als auch die Kleinen, also die Grundschüler, vielleicht auch noch die Unterstufe der weiterführenden Schulen, die ja dann auch weniger von Infektionen betroffen sind, also vor allem die jüngeren Schülern. Bei den Älteren schaut es ja schon ganz anders aus. Die vorrangig an die Schulen zu holen, halte ich für richtig.
Unfassbare 26 Jahre war Wolf Bauer Chef der UFA, also jener riesigen Film- und Fernsehproduktionsfirma mit Sitz in Babelsberg. Die UFA beliefert alle, die privaten und die öffentlich-rechtlichen, mit anspruchsvollen Filmen genauso wie mit Daily Soaps und Deutschland sucht den Superstar. 1917 ist die UFA gegründet worden, also in dem Jahr, in dem der Erste Weltkrieg noch im Gang war und in Russland Lenin und die Bolschewiken an die Macht gekommen sind.
Es war eine Gründung der Deutschen Bank mit der deutschen Generalität. Ludendorff wollte ein Propagandainstrument haben. Die Franzosen und Engländer hatten die Nase vorn, die hatten Film schon längst eingesetzt, um ihre Botschaften in die Hirne zu hämmern. Aber nach dem Ersten Weltkrieg haben die Kreativen übernommen, sehr schnell. Mhm. Erich Pommer, Fritz Lang, Lubitsch, Murnau. Und haben im Grunde das gemacht, was heute den Mythos UFA ausmacht.
Das waren diese kreativen 20er Jahre?
Ganz genau. Mhm. Und es endete abrupt, 33, Machtübernahme der Nationalsozialisten. Innerhalb von 6 Wochen hatten sie sich die UFA untertan gemacht. Und wieder wurde die UFA missbraucht als Propagandainstrument. Viele Filme sind entstanden, die scheinbar so harmlos daherkamen, die aber am Ende immer eine politische Botschaft hatten. Ja. Und das muss man sich nochmal vor Augen führen, wie wirkungsmächtig offensichtlich Film ist.
Mit welchem Film damals haben die Nazis besonders viel erreicht?
Ah, das war jedes Jahr, waren das 30, 40 Filme. Ich fand immer am wirkungsmächtigsten die harmlosen Unterhaltungsfilme, die so eine Botschaft am Ende hatten, das persönliche Glück muss zurückstehen hinter dem Volkswohl. Aber tatsächlich war das dann auch zu Ende. Die Alliierten haben nach dem Zweiten Weltkrieg die UFA zerschlagen. Mhm. Und deswegen hat die heutige UFA mit der historischen gar nichts mehr zu tun. Es gab dann eine Neugründung in den 50er Jahren. Und Bertelsmann hat die UFA 1964 übernommen. Und dann war das Unternehmen ganz klein. Ja, das war in der Größe von vielleicht 3-4 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Mhm. Und erst ab den 90er Jahren gab es ein fulminantes Wachstum durch das Hinzukommen der privaten Fernsehsender. Ja. Und wir konnten damit das Geschäft der UFA um das 25-fache vergrößern. Das
hat war eine große Zeit. Um nochmal auf diese graue Zeit zu kommen, die UFA diese 12 Jahre Nationalsozialismus aufgearbeitet, intern
sehr auch? Intensiv. Ja? Wir haben jetzt auch zum 100-jährigen Jubiläum nochmal ein großes Symposium veranstaltet, zusammen mit der Kinemathek in Berlin. Haben dort die wichtigsten Filmhistoriker eingeladen, aus aller Welt übrigens. Und wir haben nochmal sehr genau analysiert, welche Wirkungsmacht damals mit dem Medium Film verursacht werden konnte und was es es mit den Menschen gemacht hat.
Ja.
Und das war sozusagen auch nochmal ein Lehrstück dafür, wie man heute mit Medien umgehen muss. Wir haben heute das Thema in den Online-Medien, in den sozialen Plattformen, wo wir wieder sehen, dass Extreme sich ausprägen können und in der Gestaltung von öffentlicher Meinung eine wichtige Rolle spielen. Also dieses Bewusstmachen war uns ganz wichtig zum 100. Jubiläum, weil die UFA eben diese dunkle Phase in ihrer Geschichte hat.
Anspruchsvolles und weniger anspruchsvolles, das alles steckt im Bauchladen der Filmproduktionsfirma UFA. Und Wolf Bauer war 26 Jahre der Chef des Ganzen. Als er am Freitag bei uns war in SWR 1 Leute, ging es auch um den legendären Satz des früheren RTL-Chefs Helmut Thoma, der mal gesagt hat, im seichten Wasser kann man nicht ertrinken.
Der Helmut Thoma hat auch einen anderen Satz gesagt, der hieß, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Beides gehört in die Anfangsphase der Erfindung des werbefinanzierten Fernsehens,
ja,
und ist insofern Geschichte.
Ist beides auch zynisch und menschenverachtend? Fragezeichen.
Mein Menschenbild sieht nicht so aus. Ja. Wir machen Programm für alle unterschiedlichen Zuschauergruppierungen, die es gibt, an unterschiedlichen Sendeplätzen. Und wir machen es mit Bedachten, wir machen es mit dem Bemühen um größtmögliche Qualität. Ich kenne nicht einen einzigen, das habe ich vorher schon gesagt, bei uns im Team, der sagt, ich mache das einfach mal so, das wird sich schon versenden. Da halte ich gar nichts davon, weil ich glaube, dass man die Wirkungsmacht der Programme, die man gestaltet, kennen muss und dass man mit Bedacht damit umgehen muss.
Was macht es mit Menschen, die jeden Tag nachmittags auf dem Sofa sitzen und privat Fernsehen gucken?
Naja, Sie können sich die Frage erweitert vorstellen. Wir sind ja heute in der digitalen Welt. Was macht es mit Menschen, wenn sie Stunden am Tag in den sozialen Plattformen verbringen und dort nach anders denkenden Menschen nicht suchen, sondern nach denen, die gleich wie sie selbst denken? Da hatten wir vorher schon mal drüber gesprochen. Man sucht im Grunde immer die Blase, wo man sich aufgehoben fühlt, wo das eigene Werte- oder Weltbild sozusagen konform geht mit den anderen. Das macht mir viel mehr Angst als diejenigen, die vor klassischen Fernsehprogrammen sitzen.
Sie haben vorhin, wir haben uns ja weiter unterhalten, als die Musik lief, Sie haben einen Begriff da gebracht, über den man nachdenken sollte, finde ich, Kränkung. Glauben Sie, dass wir auch ein Fernsehpublikum haben, das doch in häufigem Maße inzwischen gekränkt ist, persönlich gekränkt ist?
Ich würde das gern erweitern, würde ich auf Mediennutzung insgesamt, nicht nur auf Fernsehen. Das wäre sozusagen eine Haltung, die wir vor 20 Jahren hätten einnehmen können. Heute ist die Mediennutzung ganz anders. Ja, es gibt zwar immer noch im Schnitt ungefähr eine Fernsehnutzung von 4 Stunden pro Tag. Das sind aber überwiegend die Älteren. Sie wissen, dass die Fernsehsender heute einen Zuschauerschnitt von 50 plus, 60 plus haben. Viele sind in den sozialen Medien unterwegs und dort macht mir sozusagen das Gekränktsein noch viel mehr Sorge, weil man natürlich dort diejenigen sucht, die in dieser Kränkung irgendetwas tun wollen, handeln wollen. Und das sehen wir heute überall in der Welt, dass wir offensichtlich in Gesellschaften leben, die Kränkungen zulassen, die Kränkungen fördern. Das hat viel zu tun mit gesellschaftlich-kulturellen, aber auch mit ökonomischen Verhältnissen. Und vielleicht ist jetzt die Corona-Pandemie für uns ein Anlass zu sehen, dass die Welt nicht so bewirtschaftet wird, nicht so nachhaltig und vorausschauend, wie wir es gerne hätten. Und die Kränkungen von vielen Menschen, die würde ich sehr ernst nehmen, weil mit dem Thema müssen wir umgehen.
Eins gehört. SWR 1.